In Zeiten des Krieges ist Kommunikation ein wichtiges Gut und diese aufrechtzuerhalten ist auch mit dann die bürgerliche Pflicht. Und wie das dann so passiert oder passiert ist in der Vergangenheit, jetzt konkret im Jugoslawienkrieg in den 90ern, darüber werden euch unsere nächsten Vortragenden ausführlich berichten. Bitte einen schönen Runde Applaus für WAM, Rena und Padelun.
Ja, ich muss erst mal deutlich machen, dass ich nicht Deutscher bin. Ja, dus ich tue mein Bestes, um meinen Rudi Carrell-Akzent zu behalten. Dann wird es alles ein bisschen weniger ernsthaft. Dazu bin ich auch ein bisschen erschrocken, wenn ich heute Mittag in diesen Raum kam, weil ich hatte irgendwie so vorgestellt, so ein Klassraum mit 20 Leuten, womit ich so ein bisschen über früher reden kann. Und sehe hier in einmal so einen riesen Raum. Ja, ich bin WAM, Niederländer, gerade mal 61 geworden. Hoffentlich sieht man das nicht zu viel.
Nein.
Und irgendwie Mitte 70er Jahren war ich so wie viele von meinem Jahrgang oder von meiner Zeit so ein richtiger Anti-Computer-Freak. Computers waren das, was die Welt regiert und was alles kontrolliert und so. Und ich war völlig dagegen. Und mein Onkel in Niederlande war Verteidigungsminister und fand, dass ich im Militär in Kriegsdienst musste. Ich hatte da völlig andere Gedanken darüber und habe ihm dann gesagt, das tue ich nicht. Und er konnte nicht anders reagieren, dann mir 2 Jahre in den Knast abzustellen. Und in die 2 Jahren habe ich ganz viel über Computers gelesen und mir dann einmal gedacht von, hey, das ist ein interessantes Topic. Und ich habe mein Doktorstudium in Soziologie dann auch geschrieben in 1979 über das Thema, stell dich vor, Computers werden klein. Geschrieben auf ein Fox, so'n großes supercomputer die, van de Universiteit van Amsterdam, die een kleine atoomcentrale nodig had om überhaupt irgendwie was op bierscherm te krijgen. Een lange Geschicht kort te maken. We hadden deze Art van Geräten, mijn prof en ik, deze Art van Geräten irgendwo erwartet in 2070, 2080 um die Dreh. Jetzt muss man sich mal vorstellen, es gab eine Zeit, dann gab es die nicht. Es gab kein Handys. Es gab auch keine Laptops. In die 80er Jahren. Und in die 80er Jahren war ich aktiv in einer Organisation, die heißte European Youth Forest Action, oftewel de Europese Jugendwaldaktion. Ein von den ersten Umweltnetzwerken, die in Ost- und Westeuropa gleichzeitig aktiv war. Und wir haben ziemlich schnell bemerkt, es ist ziemlich schwer, miteinander zu kommunizieren mit Telefon. Weil wenn man nach Russland gerufen hat oder nach Prag oder Dings, dann das dauerte Stunden. Wir hatten auf unserem Büro in Niederlande eine spezielle Person, die ganze Nacht nichts anderes getan hat, dann Russland anrufen. In die Hoffnung, dass wir mal durchkamen.
Mit einem Bleistift als Telefonierhilfe, damit man sich die Fingernägel nicht kaputt
hätte. Ja, weil Repeat-Tutsche gab es auch nicht. Man war eigentlich oder so
Sprechen
oder
wir das
so.
Wort aus, Wählscheibe.
Ja.
Kennt ihr noch Wählscheiben?
Die gab's. irgendwie hatte ich in die Studium gelernt, sowas von Datenkommunikation. Man konnte von einem Computer naar die andere Computer miteinander kommunizieren. Wenn man die richtige Namen von die Computer wusste und die Gebraucher und die richtigen Kommandos und diese verdammte Editor mit XI, Save und alle die Sachen auswendig lernte, dann konnte man irgendwie mit Computers kommunizieren. Aber es gab da in die Mitte 80er Jahren eine Erfindung, die heißte die Faxmaschine. Kennt ihr das noch, Faxmaschine? Gibt es die nicht noch?
Ja, das ist ein Gerät, das behauptet, kein Computer zu sein und nicht mit anderen Computern zu kommunizieren.
Ja,
deswegen haben die Leute weniger Angst davor gehabt.
Kurz vor die Leuten, die alles technisch haben wollen, ist ein Scanner, ein Printer und ein Modem miteinander verbunden. So, man scannt ein Papier und kommt an die andere Seite aus dem Printer raus. Und damit konnte man kommunizieren. Und das konnte man ziemlich schnell Menschen deutlich machen, wie das funktionierte. Und irgendwie habe ich ein großes japanisches Betrieb in Niederlande so weit gekriegt, dass er mir 26 Telefaxmaschinen geschickt hat. Da hat mich gefragt, ob ich Geld dafür hatte. Ich meine, ich habe sie einfach bestellt und gedacht von, wir werden sehen, was passiert, wenn die kommen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die mir einen Knast stecken. Und 2 Jahre in Knasterfahrung hatte ich schon und ich habe meinen Doktor da gemacht, so gedacht. Das ist übrigens ein von den besten Plätzen, wo man studieren kann in Knast. Wird absolut nicht abgelenkt. Sicher, wenn man weiß, warum man im Knast ist. Ja, nicht,
Also vielleicht müssen wir jetzt aber für die Leute, die promovieren, sagen, eigentlich gilt es nicht. Sondern es gehört dazu, wenn man promoviert, auch den Rest des Lebens geregelt zu kriegen. Das ist das Eigentliche, was man dabei lernen muss. So, weil sonst kann man mit dem Rest des Lebens auch nichts anfangen, wenn man immer Knast braucht, um was erledigt zu kriegen.
Ich hatte es klasse organisiert, irgendwie ein vegetarisches Restaurant aus Utrecht hat jeden Tag uns Essen gebracht. Weil mein Onkel ein bisschen dachte, das ist nicht gut, weil meine Neffe da verhungert. Und ich verweigert habe, um das Fleisch von dem Militär zu essen. Jedenfalls, ich habe diese Firma so weit gekriegt, dass er in meinem Büro 25 Telefaxe abliefert. Und wir haben dann wie so schnell wie möglich versucht, all diese Telefaxe in Osteuropa zu kriegen. Das war noch vor 89 und wir haben dann das Gefühl gehabt, solange die in Osteuropa sind, kommen die nicht wieder zurück. Und abholen können sie auch vergessen. Und das ging eigentlich in ein Jahr, haben wir es geschafft, um 26 Telefaxmaschinen in Osteuropa hinzustellen, zwischen 87 und 88. Und lustiger ist, dass die in der Tat alle auf solche Plätze gekommen sind, die später in 89 nochmal eine wichtige Rolle gespielt haben in lokaler Revolution. Und ein paar von diesen Faxmaschinen waren in Beograd und in Zagreb gelandet. Bei einer Gruppe, die heißt damals Zeleni Grüne Kreis. Ich komme kurz nicht auf die kroatische Name. Zeleni Kruch. Und da fing Anfang 80, 90 Jahren fing da an, Spannung zu kommen. Es war nicht ganz alle dieselbe Meinung mehr, dass Jugoslawien gut war und da war Krieg war in die Luft. Und eine von den Sachen, die ich irgendwie mal unterwegs gelernt habe, war Non-Conflict of Non-Violent Conflict Resolution, gewaltfreie Konfliktlösung. Und die hatten in Zagreb und Beograd gedacht von, das ist praktisch, wir holen ihn mal hierhin. Und so bin ich Anfang 90 Jahren in Zagreb gelandet, eigentlich nur vor 3 Monaten. Das war das Idee, ich sollte 3 Monaten lang die Polizei und Leuten im Krankenhäuser lernen, dass man miteinander kommunizieren muss, statt dass man einander die Gehirne einschlägt. Und da saß ich dann irgendwie in ein Krankenhaus in Osijek und die erste Granate kommen von oben rein und du denkst von, irgendwie hat es nicht geklappt mit das Lernen. Ich will nicht sagen, es ist meine Schuld, dass der Krieg ausgebrochen ist, aber ich habe nicht mein Best getan, um zu stoppen. Irgendwie war das schon da, vor dass ich irgendwie begriffen habe, was los war. Und das Erste, was die Idioten tun, in Jugoslawien, oder Idioten, die verschiedenen Regierungen, die da aktiv waren, das Erste, was die tun, ist die Telefonleitungen kappen. Man konnte von Zagreb nicht mehr nach Beograd anrufen. Von Sarajevo konnte man mit Mühe nach Zagreb anrufen, war man nicht mehr nach Beograd. Und so waren all die Länder eigentlich voneinander isoliert. Und das Lustige war, es gab in die Zeit schon ein Netzwerk, das heißt ARPANET. Und das war von den Universitäten. Und da waren alle Universitäten auf die ganze Welt so mehr oder weniger angeschlossen. Und das ARPANET, das hatten die auch verbrochen. Man konnte eigentlich nur mit Umwegen, das ist das Vorteil von dieser Art Netz, man kann Dinge brechen, aber die Berichten finden doch ihr Weg. Das war nämlich das ganze Idee, wenn die Hälfte von diesem System von einem Atombomben vernichtet wird, dann werden die Berichten trotzdem von Versender nach Empfänger kommen. So, das funktionierte. Aber die meisten Leute, die aktiv waren in Friedensbewegungen, in Frauenbewegungen, in humanitären Organisationen und so, die hatten noch nie von Computers gehört. Nein, das war einfach nicht ein Ding, weil man in den Anfang 90er Jahren als normaler Aktivist sich mit beschäftigt hat. Es hat sogar bei den Grünen nochmal einen richtigen Eklat gegeben, wenn einer von den Grünen so ein Ding mitgenommen hat im Fraktionssitzung. Man hatte noch immer das Gefühl, es ist etwas, wo man mit aufpassen muss. Sie kontrollieren uns. Und ziemlich schnell in Zagreb hatten wir herausgefunden, es gibt einen Weg, wie wir kommunizieren können mit Beograd. Wir schicken ein Fax nach England. Und in England saß das Hauptbüro von APC, das war Association for Progressive Communication, so ungefähr das erste alternative Netzwerk, was weltweit entstanden war. Und die waren bereit, diese Fax mit ihrer Maschine nach Beograd zu schicken und vice versa. So, wenn man schnell war, dann kostete das ein paar Stunden. Und wenn man Glück hat, kriegte man in einem Tag Antwort. Was in die Zeit richtig schnell war. Die andere Weg war nämlich die Bus zu nehmen von Zagreb nach Budapest und dann von Budapest die Bus zu nehmen nach Beograd. Und da war es ein Tag unterwegs. Und es gab noch ein anderes System. Es gab die X25-Netzwerke, die man erreichen konnte, wenn man es wusste, wie man es macht. Und ich kam in Jugoslawien an mit einem 300 BPS Modem. Weiß jemand, was 300 BPS ist? Ungefähr, ja.
Tatsächlich war es ein 300 Baud Modem sogar.
Was? Man kann schneller lesen dann senden. Aber damit konnte man auf die X25 Netzwerken kommen und man konnte dann auch Berichte verschicken.
Langsam. Ganz. Man konnte mitlesen, wenn die Daten reinkamen.
Ja.
Das war cool.
Das war, ja, man konnte sie auch sehen. Jeden Bit konnte man sehen, wie er rausgegangen ist.
Ach, das wurde gleich aus ASCII
mithören. Ich weiß nicht, gibt es Menschen, die Geräusche noch kennen? Ich hab's mal geschafft, das Ding auf 9600 einzuwisseln. Mit meinem Geräusch konnte ich tatsächlich mit Telefaxmaschinen an die andere Seite kommunizieren. Ich meine, wenn man 25 Telefaxmaschinen auf 26 verschiedene Telefonsysteme in Osteuropa installiert hat, dann lernt man ein bisschen, wie das funktioniert.
Angeblich geht ja Sex bei Hackern so, sie pfeifen sich gegenseitig Töne ins Ohr, bis sie connecten.
Ungefähr, ja. Okay. Tun wir auch. Und wir haben dann irgendwann nachgedacht, dass es funktioniert nicht. Wir kommen nicht in Kontakt mit unseren Freunden in Beograd. Und da gab es auf diese Computernetzwerke Newsgroups. Da konnte man sich auf Abo draufnehmen. Und eine von diesen Newsgroups war Social Cultural Yugoslavia. Und die Social Cultural Yugoslavia war, alle Leute von der ganzen Welt hatten da Zugang drauf. Hauptsächlich waren es Leute, die irgendwie mal einen Vorvater gehabt haben, die in Jugoslawien geboren waren. Und da habe ich etwas miterlebt, was ich bis dahin von das Netz, es heißte damals noch kein Internet, nicht kannte. Nämlich Krieg, komplette ausgewachsene Krieg auf das Netz. Wenn die eine das eine geschrieben hat, dann hat die andere geschrieben, das stimmt nicht. Und wenn man jetzt über Fake News oder solche Dinge hat, so fake wie die News war, das schafft sogar Trump nicht mehr. Das war echt. So, es war ziemlich deutlich, irgendwie, wenn man Kroaten und Serben sicher, wenn die ins Ausland sein, wenn die irgendwie, wenn wir versuchen zu kommunizieren mit dem, dann brauchen wir einen schnelleren Weg, um zu kommunizieren, weil nicht jeden hat ein Modem mit 300 BPS dabei und nicht jeden wusste, wie ein X25-Netzwerk funktionierte oder kannten diese Codes auswendig. Und ein Amerikaner, Erik Bachmann, die in Bielefeld existiert. nur so nebenbei. Das habe ich damals gelernt. Es existiert. Man wusste damals auch noch nicht, dass es nicht existierte. und jedenfalls, die war in Minde auf dem Friedenszentrum. Und die hat gehört, es gibt Netzwerke, die direkt an den Telefon verbunden sind und wo man sich gegenseitig anrufen kann und dann Daten austauschen. Und dieses Netzwerk, das heißt in Deutschland Cerberus-System. Man hat auch Fido, man hat verschiedene Systeme, aber Cerberus war richtig ein ausgedachtes und funktionierendes System. Und das Schöne von Cerberus war, es gab für die Gebraucher auch ein Programm, womit er zu Hause das System anrufen konnte und seine Daten abholen und dann auf seine Homecomputer das dann beantworten. Das waren echt.
Erik war halt bei uns in der Nähe von Bielefeld und war im Umweltzentrum tätig auch. Und Erik fand dann raus, dass es sowas wie Mailboxen und Mailbox-Kommunikation gab. Und hat uns dann angefangen, ein Loch in den Bauch zu fragen. Denn Padelun und ich mit dem Föbot e.V. damals noch haben eine Mailbox betrieben namens Bionic. Und Erik wollte alles wissen. Alles. Und Erik hat sich darum gekümmert, Rechner aufzutreiben. Erik hat sich darum gekümmert, Leute dafür zu gewinnen und das Geld aufzutreiben. Denn ihr müsst euch vorstellen, dass Telefonate ins Ausland damals unglaublich teuer waren. Damals gab es einen großen Unterschied zwischen Ortsgesprächen und Gesprächen halt im ganzen Land. Es gab einen 8-Minuten-Takt. Es war wirklich verdammt teuer.
Und Ausland natürlich einen Takt schneller. Der 8-Minuten-Takt war im Ortsnetz.
Ja, und im Ausland war es, zum Ausland zu telefonieren, war wirklich schweineteuer. Und die Umwegmöglichkeit, die wir gefunden hatten, war dann eben statt Fax nach London und wieder zurück von Belgrad nach Zagreb oder so zu schicken, war dann eben das automatisch zu machen mit einer Mailbox, aber eben auch über einen Umweg, weil die direkten Telefonate waren ja nicht möglich. Und stand in Bielefeld dann der zentrale Server für das SAMIR Transnational Network, was dann eingerichtet wurde. Und wir telefonierten aus Bielefeld halt nach Zagreb, nach Belgrad, nach Ljubljana, nach Sarajevo, nach Tuzla, und in den Kosovo.
Mostar kam später. Ja.
Aber war das alles noch Zukunftsmusik?
Ja.
Weil wenn ich die erste Mal Erik in Zagreb getroffen hat, hat er gesagt, es gibt in Deutschland eine Gruppe, die heißt Bionic und die haben ein System und das wird vielleicht funktionieren.
Ja, ich habe erst später gemerkt, dass Föbot die Bionic betreibt, aber ja. Nur mal, um den Namen, den alten, ausgesprochen zu haben.
Was?
Aber weil der so schwer zu merken ist, haben wir uns auch umbenannt in Digitalcourage.
Ja. Also Bionic war die Mailbox-Card,
ja.
Föbot
war die Organisation.
War die Organisation, die jetzt Digitalcourage heißt.
Okay, das haben wir dann auch alle wieder auf die Reihe. Und Erik kommt in Zagreb an und erzählt mir das. Es gibt diese Leute in Bielefeld. Ich kenne Bielefeld eigentlich nur wegen die Blitzer, die da steht. Auf die A2. Ich fahre kein Auto. Aber diejenige, wo ich mitfahre, hat da immer Probleme. Und er erzählt mir das. Und wir hatten wir hatten mittlerweile in Zagreb eine Organisation gegründet, die heißte die Anti-Ratna-Kampagne, die Anti-Kriegskampagne. Das war ein Zusammenschluss von verschiedenen Frauenorganisationen und Umweltorganisationen und ein Ausländer. Ich. Mittlerweile konnte ich auch das Lokalsprachen ein bisschen verstehen. Und wir hatten es auch geschafft, um einige Computers gespendet zu kriegen. Und die Leute im Westen oder im Nordeuropa, die haben gedacht van, komm, wir schicken dem was Gutes, wir schicken dem Apples. Das war die größte Fehler, die machen konnten. Weil wenn du mal ein Apple gesehen hast, die kriegt man nicht offen. Man muss da echt einen speziellen Schroevendreher voor haben, um das verdammte Ding offen zu kriegen. So ein Problem mit einem Apple in Sarajevo bedeutet, Ding wegschmeißen. Es hat einfach kein Platz gehabt, um die zu reparieren. Man konnte auch kein Modem drauf anschließen. Kurzum, ein völlig nützloses Ding. Aber ich hatte noch ein alte AT mitgenommen. Weißt du, was ein AT ist, hè? Ein 386er. Okay.
Hatte der eine Festplatte?
Die hatte bis dahin große Festplatte, die ich damals gekauft habe. Ja, 40 Megabyte.
Megabyte.
40 Megabyte.
Er hat Megabyte gesagt.
Meine erste Festplatte war 20 Megabyte und die Typ hat gesagt, die brauchst nie im Leben eine neue zu kaufen. Das war 1982. Aber wir sitzen jetzt fast 10 Jahre weiter. Und das Cerberus-Netzwerk funktionierte auf meiner AT. Das ging. Das war eh alles DOS, weißt du? So, wahrscheinlich funktioniert er nicht auf Windows oder auf irgendwas. Es war alles DOS. Und das wurde die erste Node von unseres Netzwerk. Und das Idee war natürlich schnell von, wie nennen wir so ein Ding? Wie nennen wir so ein Netzwerk? Und man hatte damals die maximale Buchstaben, die man geben konnte, waren 8 Buchstaben. Een größere Buchstaben passte nicht, weil dann konnte man die File nicht mehr benennen. Und ziemlich schnell war das natürlich Samir, betekent voor Frieden. Und das war ganz deutlich. Samir werd. Und wir mussten einfach die verschiedenen Netzwerke, die verschiedenen Hubs, die wir aufbauen, die Naam van die Stadt geben. So, meine wurde dann Samir ZG, Samir Zagreb. Und die stand dann neben mijn Bett mit diese 300 BPS Modem dran, die ich da offiziell anschließen durfte, was in Deutschland verboten war. Want in Deutschland musste man ja, so und damit fing's an. Wir konnten Berichte austauschen. Und Erik ist dann naar Beograd gegangen, hat da bij het Friedenszentrum in Beograd auch jemand gefunden, die gesagt hat van ja, ich kann ihn bedienen. Und wir haben auch eine Telefonlinie. Das war übrigens die größere Problem, Telefonlinie zu kriegen. Weil, ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die in die DDR geboren sind? Naja, het Telefonsystem in Jugoslawien war noch schlimmer. Das heißt, durchschnittlich hatte jeden 2 Telefonen nur 3 Kabels. Und wenn du 2 Nummers auf 3 Kabels, wenn die eine am Telefonieren war, konnten die anderen nicht telefonieren. Und man wusste nicht, welche das andere Nummer war, und man wusste nicht, wo die wohnte. Und wenn wir ein Modem dran gehängt haben, war die Telefon natürlich immer besetzt. Das bedeutete, wenn die uns ärgern wollten, hatten die einfach die Horn da abgenommen und wir konnten 2 Tage lang nichts mehr tun, weil wir konnten auch nicht rausfinden, wo diese andere Person wohnte.
So, also, dass eine neue Telefonleitung einzurichten, kostete nicht 100 Mark, wie es bei uns in das Deutschland war, sondern es kostete über 1000.
Ja, und Zeit.
Es dauerte 2 Jahre, ne, bis es
und
gab.
Zeit. Es war eigentlich hauptsächlich Zeit. Und so haben wir in Zagreb eigentlich hauptsächlich Häuser gemietet, von wegen Telefonlinie. Weil wir ein Haus versuchten zu finden, dann war die erste Frage, gibt es Telefon? Nein, mieten wir es nicht. Das war ganz wichtig. So hatten wir auf einem bestimmten Moment sogar 3 Telefonlinien zusammen. Das war alles später. Das erste, womit konfrontiert wurde, Ich habe gesagt, es gab diese Gruppe, diese Newsgruppe, die heißt Social Cultural Yugoslavia. Und ich habe mein Jahr in Belgrad gewohnt in 1980 und da kannte ich noch viele Menschen. Und die erzählten mir über das Internet, via ARPANET, dass die orthodoxe Kirche in Zagreb gesprengt war. Da war ons bureau ongeveer 50 meter van die orthodoxe kirche. En ik kon jeden Tag diese kirche sehen. En da war nichts gesprengt. So schwer es ist, om te bewijzen, dat Bielefeld existiert, is het te bewijzen über das Internet, dat een kirche, waarvan die andere Seite davon ausgeht, dat er gesprengt is, te bewijzen, dat er niet gesprengt is.
En man muss wissen, Wikipedia war auch noch nicht so weit, dass man da hätte nachgucken können, was jetzt wirklich wahr ist.
Man konnte noch keine Bilder verschicken, weißt?
Die haben nicht ordentlich gelacht, die haben das
was?
Nicht verstanden.
Na, wie wir das gemacht
also
haben?
Eigentlich habe ich erwartet, wenn ich sage, dass in Wikipedia nachgucken, dass was wahr ist, dass alle hier ein brüllendes Gelächter ausbrechen. Also Entschuldigung. Ja. Meine Witze sind nicht gut oder ihr, die Vorbildung fehlt. Also ich nehme an, meine Witze sind nicht gut.
Und das meist Idioten waren, es waren Menschen, die ich kannte. Und die glaubten nicht, dass die Kirche noch stand. Und diese Kirche spielte auch eine Art kruciale Rolle in das Ganze. Weil es war die Kirche von den Serben in Zagreb. Und wenn die Serben in Belgrad sagen konnten, guck mal, die Kroaten haben unsere Kirche gesprengt, dann gab das da natürlich eine ganze Menge Leuten, die böse wurden. Guck mal, die verdammten Kroaten sind alle Faschisten und sprengen unsere Kirche. Ich bin eine Woche lang beschäftigt gewesen mit Fotos zu machen, zu entwickeln, elektrische Telefon, Digitaltelefonie, Digitalkameras gab es auch nicht. So, man musste erst ein Foto nehmen und die dann entwickeln lassen. Und,
das Fälschen war schwieriger von Fotos. Das brauchte, da musste man noch was können, um es richtig gut hinzukriegen.
So. Hatten wir jemand organisiert, die mit einem Autobus nach Belgrad, von Belgrad nach Budapest gefahren ist, Zeitung unter die Arm und bei uns in Zagreb angekommen ist. Und mit diesem Typ habe ich ein Foto vor dieser Kirche gemacht. Und diese Foto haben wir zurück nach Belgrad geschickt. Elektronisch ging nicht, es musste alles richtig analog. Und das war der erste Moment, dass man merkte, wie unheimlich wichtig es ist, um in so einer Situation gegen Missinformation, gegen Fake-Information etwas zu tun. Weil aus dieser Fake-Information holte die Leute die Grund, um Krieg zu führen. Ja, wenn ihr unsere Kirche kaputt macht, dann machen wir eure Kirche kaputt. Auch eine dumme Reaktion, aber die Mensch ist nur einmal ein dummes Tier manchmal.
Kirche um Kirche, Zahn um Zahn.
Ja, aber das war das Einzige, was unterschiedlich war. Die Sprache war dieselbe. Man konnte nur am Glaube vielleicht sehen, ob die verschiedenen Nationalitäten hatten.
Die Sprache war schon dieselbe. Trotzdem wurden in serbischen Kinos kroatische Filme untertitelt.
Ja, ein andersrum. Ein andersrum.
Oder andersrum. Dass Leute ins Kino gegangen sind, um zu sehen, wie ihre eigene Sprache untertitelt wird mit derselben Sprache. Nur, dass statt Schrippen dann Brötchen da steht oder Semmeln, bei solchen Sachen unterscheidet es sich halt zwischen Serbisch und Kroatisch.
Plus, dass Tutschmann, das war die Chef in Kroatien, dass die ein komplett neues kroatische Sprache entwickelt hat. Weil irgendwie musste die doch angeben, dass wir ein eigenes Volk sind und eine eigene Sprache haben. So, normalerweise würde man in Jugoslawien sagen Telefon. Das verstand jeden. In Kroatisch heißt es Brusoglast. Das bedeutet dasselbe. Das bedeutet Schnellsprecher.
Fernsprechtischapparat.
Ja.
Mit Gebührenanzeige.
Hund war auch schon ein schönes Wort. Hund ist ein Tier mit vier Beinen, die das Haus verteidigt. Hund in Kroatisch heißt Pass. Die kroatische Name war eine halbe Stunde. In dieser Situation. Und eigentlich habe ich schon am Anfang gesagt, ich sollte nur 3 Monate gehen. Aber ich habe... Ja, ein Mensch ist ein Mensch. Ich habe mich ein bisschen verliebt im Land und einer bestimmten Person. Und die hat mir irgendwie mal nach einem Monat gesagt, was?
Du hast jemand so lange ins Ohr gepfiffen, bis der Carrier connected hat.
Ja, ja, wir haben eigentlich direkt den ersten Abend schon connected. Das war,
connect wir haben noch nicht mal gepfiffen. Das ist nicht schlecht. Ja.
Wir haben noch nicht mal gepfiffen. ich war auch die neue Kid on the Block. Ausländer, Computer dabei, wusste was von Dingen.
Fremder, schöner Mann.
Weiß, richtig, alles, was man so nötig hat in die Zeit, um aufzufahren. Ich war auch die einzige Ausländer, die da war, auf dieses Moment. Außerhalb von der UN, die da mit weißen Autos rumgefahren hat, aber die hatten keinen Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Und sie sagt gegen mir auf einem bestimmten Moment, weißt du, wenn es echt Krieg wird und da wird hier geschossen, du kannst immer nach Hause gehen. Und dann habe ich irgendwie die magische Worte gesprochen, dass ich so lange in Jugoslawien bleibe, bis der Krieg zu Ende war. Das hatte ich in 1990 nicht sagen müssen. Das hat dann 5 Jahre gedauert, die erste Mal. Und nochmal 3 Jahre in Kosovo. Aber ich habe meine Versprechen gehalten. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit da gewesen. Und ein Grund, dass ich jetzt in Deutschland wohnt, war, dass ich ganz müde war nach 5 Jahren und hier ausgeruht habe und eigentlich hängen geblieben bin. Und so war ich in Jugoslawien und es war deutlich, ich war diejenige, die die Samir-Netzwerk gründet. Weil viele Leute gab es nicht in Zagreb, die es konnten, in Sarajevo auch nicht, in Beograd auch nicht und Erik konnte auch nicht überall gleichzeitig sein. Und ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl, weil ich hatte Kinder. Ein Mädel und 2 Söhne. Und irgendwie war Papa weg. Papa war ganz lang weg. Und dann habe ich gedacht, ich fange an, dem jeden Tag zu schreiben, was ich tue. Wenn die mal alt und weise geworden sind, dann können die das immer nachlesen, was Papa da gemacht hat. Und das wurde dann jeden Tag die Zagreb Diary. Das war im Grunde genommen nur gemeint, um meine Kinder zu erzählen, was passierte. Aber nach 3 Tagen passierte etwas, wo ich über geschrieben hat, was so viel Einfluss auf die Welt damals gegeben hat, dass meine Tagesbücher nicht mehr in meine Privatfamilie geblieben sind. Es gab da einen kleinen Grenzplatz zwischen Bosnien und Serbien und Kroatien, da so das Dreieck. Und wir hatten in Zagreb eine Faxlinie mit diesem Platz. Warum, weiß kein Mensch. Aber die Menschen, die in dieser Stadt wohnten, schrieben uns, dass Serben diese Stadt überfallen waren. Die White Eagles, das waren Chetniks und die sind von Tür nach Tür gegangen. Und irgendwie ist in die erste Fax angekommen, dann waren die noch 5 Häuser weiter und jeden Fax, die danach kam, waren die Leute immer nah dran. Und die Menschen wurden unterwegs, wurden alle Leute, die aus den Häusern geholt haben, wurden auf die Straße erschossen. Und jemand schreibt das. Und wir kriegen das. Und ich setze das via GreenNet aufs Internet, auf diese Social Cultural Jugoslawien. Und die erste Reaktion kam aus Amerika und von jemand, die sagte van, Wam, du übertreibt, es war nicht auf CNN. Habe ich auf diesen Moment begriffen, wenn ein Krieg nicht auf CNN ist, ist es kein Krieg. Dann kann passieren, was passiert, aber man glaubt es nicht. 3 Tage später hat CNN meinen Bericht gelesen und hat dann gesagt, es stimmt. Und ab diesem Moment war mein Tagesbuch in einmal wurde durchgereicht. Immer mehr Menschen hatten das Ding. Ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Es hat mir einfach fast ein Jahr lang gedauert, bevor ich begriffen habe, dass mein Tagesbuch unheimlich große Kreise geschlagen hat.
Wobei, vielleicht muss man einmal dazu sagen, du hast gerade versehentlich das Wort war es im Internet gesagt. Nee, das war nicht im Internet, das war in Mailboxen. Das war vielleicht gerade mal im Usenet, wo ich sie ein bisschen verbreitet habe, aber es war ja gerade das Spannende dabei, dass das zum ersten Mal etwas war, wo die Weltbevölkerung mitbekommen hat, es gibt eine Möglichkeit zu kommunizieren per Textkommunikation und nicht nur über Telefon und teure Leitungen, sondern können Leute was schreiben und versenden, sie können es verbreiten. Für uns war tatsächlich das Samir-Netz ein Glücksfall, weil sich Medien endlich mal für unsere Systeme interessiert haben. Weil wir hatten längst Netze aufgebaut, die Leute benutzen konnten. Also ich sag mal, in Deutschland waren vielleicht 1 Million Menschen in Cerberus, CL und ähnlichen Netzen aktiv. Es hat sich kein Medium für interessiert tatsächlich, aber jetzt gab es einmal dieses großartige Ding einer Vernetzung, die da Erik Bachmann halt in Ex-Jugoslawien aufgebaut hat mit WAM zusammen. Und also allein schon mal diese ganze UNO-Embargos zu unterlaufen, die Computer zum Teil in UN-Transportflugzeugen mitzuschmuggeln. Ich glaube, WAM war Angestellter der UN nominell. Du hast $1 im Jahr verdient. Bitte?
Erik.
Ach, Erik war das. Ja,
und du warst das auch. Ich bin diejenige, die einen offiziellen Kontrakt mit UNO hatte.
Aber ihr habt dann zum Teil Computer da reingeschmuggelt, um auf einer Low-Tech einfach zu arbeiten. Also es wurde schon gesagt, auf einen 286er. Das kann man vielleicht vergleichen mit Rechenkapazität von 2x C64. Ja, damit hat man gearbeitet. Und damit hat man mit einer Telefonleitung, die nicht gemultiplext war, sondern da ging genau ein Datenstrom drüber von jemand von A nach B. Ja, damit hat man kommuniziert. Dann wurde es verbreitet. Dann waren in manchen Mailboxen zum Beispiel unserer Journalisten drin, die das wieder empfangen haben als sogenannter Point, also als jemand, der die Daten einmal abholt, dann gelesen hat, davon in andere in Redaktionen ging, gedruckt wurde. Das war halt tatsächlich im Grunde, bevor das Internet da war, wir sprechen hier von 92, 93, 94, also wo es so langsam schon anfing, war überhaupt mal ein Gespür in der Öffentlichkeit da, hey, mit diesen Netzen kann man was machen, das sind nicht nur technische Idioten, die da irgendwie rumspielen und nackerte Mädels verticken und Raubkopien verbreiten, was Mailboxen nicht waren. In unserer war ausschließlich Text drin, ja, wo es, nein, keine pornografischen Geschichten, sondern politische Sachen, politische Gruppen waren vernetzt und eben über APC, GreenNet, sämtliche Antifa-Gruppen haben darüber gearbeitet. Da wurde richtig ordentliche Arbeit gemacht. Das war ein spannendes Netz, bevor das ein Internet das übrigens alles kaputt gemacht hat. Das übrigens auch noch dabei, aber das ist eine andere Geschichte, die dann an einem anderen Ort erzählt werden wird. Und das war das Spannende. Und dein Tagebuch war der Inhalt, den die Leute sich angucken konnten, weil es war spannend geschrieben. Ne? Du warst zwar da nur in Zagreb, wo hast da in den Flüchtlingslagern bis mit dem VW-Bus rum, wo die Leute, die ihre Familien suchten, dann den Computer benutzen konnten und sich da zusammengeführt haben. Das war eine ganz geniale Arbeit, die da geschehen ist. Aber dieses Tagebuch, das darüber zu beschreiben, diese Erlebnisse, der hat Menschen nicht nur gezeigt, das ist ein Krieg und das ist furchtbar, aber in dem Krieg wird auch gelebt und auch gelacht. Es gibt fantastische, lustige Geschichten aus Sarajevo während des Beschusses. Ne? Allein dieser Wettbewerb, schaffe ich es, über die Straße zu kommen, ohne was abzukriegen, das haben die wirklich gespielt dort. Ja? Allein das mitzukriegen, das mitzuerleben, das hat den Menschen in der ganzen Welt gezeigt, was eigentlich diese neuen Datennetze sein könnten. Und das war nochmal ein ganz anderer Aspekt, der mit dem Krieg, und das ist wirklich Leute in Jugoslawien, du warst da auf Reisen, du hast Leute kennengelernt, die, nachdem wir erfahren haben, dass du von der Bionic Mailbox kam, mit Tränen in den Augen dir gedankt haben, weil du ihre Familien wieder zusammengebracht hast. Also als Figur dann quasi, das muss man, also das ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte auch, es hat der Welt geholfen, es hat der Google geholfen, Microsoft geholfen, ja, all das, gegen was wir heute kämpfen, weil wir nämlich unsere eigenen Strukturen und eigenen Netze nicht mehr in der Hand haben, weil wir vergessen haben, wie wichtig es ist, eigene Strukturen zu haben, mit 286ern zu arbeiten, mit Modems, mit maximal Telefonleitung, mit Überlegungen, wie man über gespendete Satelliten auch nur Connection herstellen kann. Wir haben diese Strukturen dezentral aufgegeben. Wir arbeiten nicht mehr dezentral. Wir sind von einem großen roten Schalter abhängig, der irgendwo bei Icon gedrückt werden kann und dann können wir nicht mehr kommunizieren. So, das ist nämlich auch noch eine Geschichte, die da reingehört.
Ihr hört, Sie waren beide ziemlich damit beschäftigt. Wusste ich aber nicht. Die kannten die auch nur übers Internet. Ich habe sie eigentlich vor 20 Jahren zum ersten Mal gesehen.
Ja, ich habe dich bei einem Vortrag, als du da in Berlin warst, hast du einen Vortrag irgendwo gemacht, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen.
Haben wir schon 5 Jahre zusammengearbeitet. Und in einmal auf meinem Tagesbuch habe ich unheimlich viel E-Mail gekriegt. Von Adressen, die ich absolut nicht kannte. Eine Adresse ist mir gleich aufgefallen, die heißt whitehouse.gov. Und die Typ, die da schrieb, die heißt a.gore. Und ich habe mir auf diesen Moment absolut nicht bewusst gehabt, dass das die Vizepräsident von Amerika war. Und die fragt von, du sitzt da in Kroatien und mach da ein ganzes Ding, brauchst du was? Na, hatte ich verschiedene Male Leute gehabt, die gefragt haben, brauchst du was? Und dann hatte ich alle kleine Dinge, so Diskettes, aber beim a.core@whitehouse.gov hatte ich doch das Gefühl, jetzt kann es echt interessant werden.
In Frieden!
Wenn ich begriffen habe, man kam mit Leuten in Kontakt, die man normalerweise wahrscheinlich absolut nie kennengelernt hat. Und ich habe dann unheimlich gut begriffen, ich kann hier alles schreiben, was ich will. Ich kann echt alles schreiben, was ich will. Viel kaputt machen kann man in einem Land und Krieg sowieso nicht. Ich meine, es ist schon alles kaputt, weißt du? Wenn man in Sarajevo damals rumgelaufen hat, die Hälfte von den Gebäuden war kaputt. So viel kaputt machen konnten wir nicht mehr. Und ich habe dann zum Beispiel solche Dinge geschrieben von, stell dich vor, es gibt in dieser Welt ganz viele Chemiewerken und die produzieren jeden Tag einen unglaublichen Scheiß. Und die haben irgendwie einen Konflikt mit ihrem Gewissen. In Sarajevo haben wir ungefähr 40.000 Leute, die brauchen jeden Tag eine Dialyse. Es gibt keine Dialyseflüssigkeiten mehr. 700.000 Leute sind eingekesselt, 40.000 davon müssen jeden Tag Dialyse haben und wir haben nichts mehr. Ich kann mir vorstellen, dass um deine Gewissen wieder ein bisschen in Reine zu kriegen, ein paar von den Betrieben uns mal einen Vorrat von diesen Dialyseflüssigkeiten schicken. Und gleichzeitig habe ich gedacht, es gibt ganz viele, hauptsächlich amerikanische Hubschrauberpiloten, die in Vietnam auch Dinge gemacht haben, wovon sie noch immer nicht schlafen können. Hier gibt es eine Möglichkeit, um nach Bosnien zu kommen, nach Kroatien zu kommen und gute Sachen zu fliegen. Und wir brauchen nur noch einen Hubschrauber. 20 Minuten noch. Wir brauchen nur noch einen Hubschrauber. Und solche Dinge denkst du, das wird mir nie. Naja, nächster Tag auf Fort Plesmo, das ist die Luftbasis neben Zagreb. 3 große Pharmaindustrien, die gigantische Ladung Medikamenten geschickt haben. Nicht nur Dialyseflüssigkeit. Und wir hatten ungefähr 36 Hubschrauberpiloten innerhalb von 3 Tagen und 2 Hubschrauber. Auf so einem Moment denkst du, es funktioniert, man kann die Dinge tun. Und so habe ich geschrieben von, weißt, da sind unglaublich viele Leute hier im Flüchtlingslager. Ganz viele Kinder, die sitzen hier monatelang im Flüchtlingslager und niemand, die was vor denen tut. Die UN gibt dem Essen, Zelt und medische Versorgung, aber die sitzen Monaten da und haben nichts zu tun. Und ich war bei UNHCR vorbeigegangen und habe gefragt, darf ich mit Kindern im Flüchtlingslager spielen? Die haben mir angeguckt, natürlich darfst du mit Kindern im Flüchtlingslager spielen. Darf ich meine Freunde einladen, um mit Kindern im Flüchtlingslager zu spielen? Und sie, oh, natürlich, die kommen nie. Ein Diagramm auf diesem Moment steht an die Grenze von Slowenien. Ein Zug in die Sonne, 2 Tage lang unterwegs nach Deutschland mit 600 Flüchtlingen drin. die die Zug nicht verlassen mussten, konnten und wieder zurückgeschickt wurde. 8000 Leute sind gekommen. 8000 Leute waren bereit, ihren eigenen Flug zu bezahlen, dahin zu kommen, zu bezahlen für das Essen im Flüchtlingslager und mindestens 3 Wochen lang in einem Flüchtlingslager zu wohnen, um mit Kindern zu spielen. Jetzt, 20 Jahre später, wissen wir, dass das auch irgendwie was ganz Gutes war, was wir da gemacht haben. Dass wir Kinder in eine Situation in Kontakt gebracht haben mit Kulturen von der ganzen Welt. Dass wir ganz, ganz bewusst gesagt haben, wir wollen keine Leute von einem Land. Wir wollen gemixte Gruppen in die Flüchtlingscamp. Und mein Tagesbuch und das Samir-Netzwerk war immer das wichtigste Teil. Wir waren die ersten Leute in die Welt, die Flüchtlingslager hatten mit Internetanschluss. Kannst du dir vorstellen? Und in diesem Fall sage ich echt Internetanschluss, weil es war tatsächlich indirekt, auf dieses Moment fing nämlich CERN an. Und CERN suchte irgendwie etwas, was jeden Tag kam.
Wir haben uns ja im Vorfeld nicht so richtig doll abgesprochen. Und ich fände es ganz gut, wenn wir dann doch jetzt die Viertelstunde, die letzte, für Fragen aus dem Publikum da lassen würden. Vor allen Dingen habe ich eine Frage ans Publikum, nämlich einmal ein Handzeichen, wer eigentlich aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern kommt. Das sind immerhin ein paar. Haben welche davon auch tatsächlich mal das Sami-Netz genutzt? Oder seid ihr alle zu jung für? Ne? Sehe ich keine Hand mehr. Okay, prima. Ja, dann würde ich dann doch unseren Herald bitten, die Mikroorganisation zu nehmen und dann die Fragen bitte.
So, ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich WAM recht herzlich für seinen durchaus sehr bewegenden Zeitzeugenbericht danke. Wir haben hier im Saal 4 Mikrofone, 2 hier im Mittelgang, 2 links und rechts, da könnt ihr euch hinstellen. Bitte haltet euch mit Danksagung zurück, stellt eine kurze, prägnante Frage, damit wir ein paar Leute durchbringen. Zuallererst gibt es eine Frage von unserem Signal Angel. Keine Frage aus dem Internet, dann bitte Mikrofon 1.
Ist es auf? Ja. Wir haben heute auch wieder Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Es gibt Leute, die sich engagieren, dort mit Freifunk auch einen Netzzugang zu legen. Hast du aus deiner Erfahrung mit dem, wo du früher ähnlich gearbeitet hast, einen Ratschlag, einen Hinweis, was sind wichtige Dinge, was kann man machen, außer dafür zu sorgen, dass der Router läuft?
Internet und Handys sind das wichtigste Teil, was ein Flüchtling hat. Es ist seine Hausnummer, es ist sein Haus, es ist, wie man ihn und sie erreichen kann. Das Erste, was wir in der Stadt, wo ich jetzt wohne, ich wohne in Bad Belzig, das liegt irgendwie zwischen hier und Berlin. Das Erste, was wir da in 1996 installiert haben, ins Flüchtlingsheim, war ein Internetanschluss. Und ich bin... Es ist für Menschen, die Kommunikation ist ein Lebensding. Wir haben in Belzig jetzt fast 10 Jahre gekämpft, vor dass die Gemeinde bereit war, um Freifunk zu machen innerhalb von der Stadt. Wir haben es mittlerweile seit 20 Jahren, bieten wir alle Flüchtlinge es an. Kommunikation ist so wichtig, dass Leute in Kontakt bleiben mit ihren Heimatländern. Und das Schöne von Internet war, und eine ganz kleine Anekdote, die duurt nur 5 Minuten.
Nein.
Stell dich vor, Pristina. Pristina liegt in Kosovo. In Pristina sind die meisten Menschen Moslim. Das bedeutet, die Männer dürfen raus und die Frauen müssen zu Hause bleiben. Die Männer... Die sind jeden Abend ausgegangen in die Coffeeshop und wir hatten 2 Frauen, die nannten wir die Electronic Witches. Und die sind rausgegangen mit einem kleinen Laptop und haben die Frauen zu Hause gelernt, wie man es auf das Internet kam. Das waren Frauen, die wussten noch nicht mal, dass da Computers existierten. Die hatten noch nie eine Tippmaschine gehabt und haben lernen tippen und schreiben auf Computers. Und zwar mit Leuten in Amerika, in Australien, so was wir erreicht haben, weil Frauen in Pristina, die mit die ganze Welt kommunizierten, mit Frauen überall, und Männer in Pristina in Coffeeshops, die über die Welt geredet haben. Und gedacht, empowering. Empowering ist das wichtigste Wort in diese ganzen Sachen. Gib die Leuten die Möglichkeit, etwas zu tun. Computer sind keine Technik. Die Technik ist nur praktisch, wenn es auch eingesetzt wird. Wir können die schönsten Handys haben, wenn wir die nicht gebrauchen für Dinge, die irgendwie Sinn haben, dann ist es reine Umweltverschmutzung.
Dann erzähle ich gerade auch noch eine Anekdote. Ja. Ich habe nämlich Workshops für Frauen aus allen Landesteilen dort gegeben und habe Frauen kennengelernt, die in der Freien Bosnischen Armee gekämpft haben und die das Zentrum für vergewaltigte Frauen in Senica aufgebaut haben. Die haben aus Schrottcomputern, die sie gespendet bekommen haben, haben sie welche funktionierende zusammengebaut, wirklich bewundernswert. Auch in Zagreb gab es Frauen, die bei dem System engagiert waren. Das wurde dann Thema im Parlament in Kroatien und dort wurde gesagt, das sind alles serbische Kommunisten, die diese Mailbox betreiben. Serbische Kommunisten. Und ihr unterschätzt sie, denn das sind Frauen. Die sind gefährlich.
Du musst dich mal vorstellen, wenn du abends auf Fernsehen guckst und du siehst einmal dein eigenes Porträt und das Porträt von deiner Freundin und von deiner anderen Freundin und da wird gesagt, und da steht, ein guter Kroat weiß, was er mit diesen Leuten machen muss.
Ja, da sind wir ja in Deutschland auch nah dran. Vielleicht ein Hinweis noch für die Leute, die jetzt hier reingekommen sind, weil sie dachten, um mehr zur Technik zu hören, brauchten wir gar nicht machen, weil LaForge hat einen Vortrag gehalten am ersten Tag zu der Mailbox-Technik, verschiedenen, die es damals gab. Ich habe vorhin in den Vortrag reingeschaut, der zeigt mit Protokollen und allem wirklich sehr, sehr gut, wie das eigentlich technisch abgelaufen ist. Und insofern, glaube ich, brauchen wir das hier nicht machen, sondern es geht dann einfach doch um die Sachen, wie es genutzt wurde. Ich könnte auch noch eine Anekdote beisteuern, weil Mailboxen war natürlich auch in Deutschland ein ganz interessantes Thema und auch der Verfassungsschutz hat Mailboxen aufgebaut, also einmal das Spinnennetz und einmal das Thule-Netz. Das Spinnennetz war das linksradikale Netzwerk, das Thule-Netz war das rechtsradikale Netzwerk und im Thule-Netz war dann eine Bombenbauanleitung gefunden worden. Also im öffentlichen Bereich, im geheimen Bereich konnte natürlich niemand rein. Im geheimen Bereich war auch nichts in den Mailboxen, aber im öffentlichen Bereich war eine kleine Bombenbauanleitung. Diese Bombenbauanleitung wurde nun allerdings von jemandem geschrieben, der bei uns Systembetreuer war. Bei uns, Bionic, Bielefeld. Ich will jetzt nicht dazu sagen, dass der heute große Kongresse mit Hackern organisiert.
Und er war damals noch minderjährig und in der Schule, interessierte sich für Chemie.
Ja, und hat es einfach, weil wir hatten so ein Brett, wo man sich über Pyrotechnik austauschte, halt geschrieben, damit die Leute, die ja die ganze, also ihr alle habt ja hoffentlich mal mit Sprengstoff experimentiert als anständige Menschen, also ich habe es zumindest gemacht und es waren klägliche Ergebnisse, die ich dabei rausholte und da hätte ich natürlich auch gerne schon Informationen gehabt. Aber die jungen Leute machten das halt auch, Chemical Hacking, sie haben extra sich getroffen für ein schönes Camp, da steht einer, ich mach's kurz. Aber diese Bombenbauanleitung führte auch dazu, durch irgendwelche komischen Umstände, dass bei uns eine Hausdurchsuchung stattfand.
Er hatte als Betreffzeile der kleine Terrorist gewählt.
Ja. Also war bei uns eine Hausdurchsuchung, pünktlich 14 Uhr stand die Polizei in der Tür, Öffnungszeiten in der Tür sind klasse, weil dann kommen sie nicht um 6. Und dann hatten die den Auftrag von der Staatsanwaltschaft, alles abzuräumen, alle Computer mitzunehmen. Das wäre jetzt nicht besonders toll gewesen. Da meinte ich ihm, schauen Sie mal hier, ich habe so einen Presseausweis, da hätten Sie sehr schlechte Presse, wenn Sie das jetzt mitnehmen. Meint der Polizist da, der Einsatzleiter, schlechte Presse interessiert mich nicht. Stimmt, sagte ich, ist gut, weil dann wären Sie auch ein schlechter Polizist. Aber über unser Mailbox-System werden auch Hilfsgütertransporte organisiert. Und wenn Sie morgen Nachrichten gucken und Sie kriegen mit, in Sarajevo sind Menschen gestorben, weil Hilfsgütertransporte nicht angekommen sind, dann haben Sie auch ein schlechtes Gewissen. Und dann wurde er nachdenklich, ging ans Telefon und hat anderthalb Stunden mit der Staatsanwaltschaft gefightet, dass er nichts mitnehmen wird. Also uns hat dieses System auch tatsächlich geschützt. So. Gerade noch eine Anschlussanekdote, entschuldige bitte, dass ich die noch bin, aber die muss ich einfach bringen. 2 Monate später klingelt das Telefon. Rena ist am Apparat. Müller, schönen guten Tag, Staatsschutz Bielefeld. Ich habe mal eine Frage. Mein Sohn muss ein Praktikum machen. Kann er das bei Ihnen machen? Es geht weiter.
Ich sagte ihm, Sie wissen schon, dass Ihre Kollegen vor einem Monat bei uns waren für eine Hausdurchsuchung.
Ja, sagte
Herr Müller. Ja, sagt er. Und die haben so begeistert davon erzählt.
Okay. Okay, dann haben wir noch eine Frage an Mikrofon Nummer 1.
Mich interessiert, wie hoch war die Frequenz im Samir-Netz an Nachrichten und was war so, also neben deinen Diaries, sonst noch dort drauf zu lesen? Also ich vermute, Katzenvideos haben wir ja schon gelernt, gab es da was noch nicht.
Ich kann es eigentlich ganz technisch, muss ich sagen, wir hatten ungefähr 1200 Gebraucher in Sarajevo, ungefähr 700 in Kroatien, ungefähr 600 in Serbien, ungefähr 500 in Kosovo und 200 so ungefähr in Slowenien. Das war die Gebraucher innerhalb vom Land. Das war übrigens ein Durchschnitt höhere Gebraucherrate als in Deutschland zu dieser Zeit. Mehr Leute in Kroatien haben damals Computer benutzt für Datakommunikation dann in Deutschland.
Das bezweifle ich jetzt mal, aber ist okay. Ne?
Ja, jedenfalls, es war ungefähr 20 bis 30 Megabyte pro Tag, was wir verteilt haben. Unheimlich viel Post. Und manchmal habe ich dann unter im Keller gesessen nach dem Computer und ich habe jeden Bit, die nach Sarajevo gegangen ist, gesehen. Weil irgendwie lief eine Zeit lang unser System immer wieder fest. Und wir konnten nicht rausfinden, was es war. Und irgendwie in Amerika saß auf einer Uni, konnte man Spielen bestellen. Und die wurden dann in Blocks über das Netz nach jemand geschickt, die es bestellt hat, in E-Mail-Blocks. Und jemand in Sarajevo hat Doom bestellt, mitten im Krieg. Ob da draußen nicht genug los war, ja? Ich habe das später auch mal gesehen in Sarajevo, jemand auf einem Computer Doom spielend und auf das Bild war dasselbe Gebäude, was an der Überseite stand. solche Dinge passierten. Wir konnten nur Berichten schicken. Es war nur Text. Es war rein nur Text und noch immer bin ich eigentlich rein nur Text.
Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe jetzt niemanden an dem Mikrofon stehen. Aus dem Internet was? Signal Angel? Schüttelt mit dem Kopf. Dann hätten wir noch etwa 3 Minuten für eine Abschlusspointe.
Oh ja, Sarajevo. Die Mailbox fiel regelmäßig gegen Mittag aus. Eine Frau, die am System gearbeitet hat, ist dem Problem dann nachgegangen und ist dem Kabel gefolgt und fand dann heraus, dass im Keller ein anderer Bewohner, der Hausmeister, um die Zeit dann immer einen Herd eingesteckt hat, um sein Essen warm zu machen. Und dann war es halt einfach der Strom weg. Und dann war klar, Erik Bachmann hat dann bei seinem nächsten Besuch in Sarajevo eine Mehrfachsteckdose mitgebracht.
Ja, und ein Solarpanel, was später von ein paar Granaten auseinandergenommen wurde. Unsere Mailbox stand in die Postbüro von Sarajevo. Und um damit zu enden, auf diesem Postbüro stand in großen Buchstaben Ovaje Valika Srpska. Das bedeutet, hier ist Großserbien. Jemand anders hat darunter geschrieben, Idiota, Ovaje Posta. Idiot, das ist hier die Post.
Vielleicht, damit wir auch noch was lernen für spätere Kriege, die da kommen mögen. Wir hatten dann irgendwann mal einen Anruf von jemandem, der irgendwie geheimdienstlich Militärfunker war oder so, pensioniert war, so hat er sich uns vorgestellt. Und er gab uns einen guten Tipp. Er sagte nämlich, was ihr da macht in Ex-Jugoslawien, ist extrem gefährlich. Das kann im Krieg unter Kriegsrecht als Spionage gewertet werden. Das heißt, Leute, also Soldaten könnten reinkommen, euch rausholen und direkt erschießen. Da braucht es überhaupt kein Verfahren mehr für. Deshalb ist folgender Tipp, macht es nicht heimlich, sondern macht es offen. schreibt in großen Lettern in euer Haus, was ihr dort tut, hängt Zettel aus, was ihr tut, zeigt, was ihr tut und macht genau das, weil das schützt euch. Und noch etwas, kommuniziert niemals verschlüsselt, weil das kann, ist die Gefährdung für Spionagevorwürfe noch sehr viel höher. Übrigens der Grund, warum wir in die Definition von OpenPGP ein Feature, oder bei Z-Connect haben wir es eingebaut, ein Feature eingebaut haben, bitte nicht verschlüsselt antworten. Sacken lassen, mitnehmen.
Für Kriegsgebiet.
Genau. Ist auch manchmal...
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Also nicht dran, nicht immer denken, ah, da ist Krieg, ich muss denen was verschlüsselt schicken, sondern im Gegenteil. Also immer mal ein bisschen weiterdenken und überhaupt sich mit militärischer Aufklärung zu beschäftigen. So
und
ist
bis dahin spannend. Sollten wir uns damit beschäftigen, dass wir keinen Krieg bekommen und verschlüsselt kommunizieren.
Eine echte Punktlandung. Nochmals vielen, vielen Dank, Wam, Rena und Padilun. Ja.